Liebe Freunde, Tünnes und Scheel liegen im Schützengraben. Es ist Feuerpause und es weht ein leises Lüftchen. Da sagt der Tünnes in der Richtung, wo der Scheel steht: Tünnes, Scheel, bist du tot? Und da sagt er: Nee, warum? Und da sagt er: Nicht, du stinkst so. Alle Witze und flapsigen Bemerkungen über den Tod, die haben nur einen Sinn: die unerträglich harte Wirklichkeit des Todes zu entschärfen. Wer tot ist, der stinkt. Und das Härteste am Tod ist, dass er alle trifft, unausweichlich. Alle Menschen wissen, dass sie sterben müssen, und fast alle wissen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Irgendwas bleibt, irgendwas kommt, irgendwas ist nach dem Tod noch da, irgendwas passiert, das ahnen fast alle Menschen. Zum Beispiel weint ein Mann herzzerreißend am Grab seiner Frau und ein Freund will ihn trösten, sagt: Nur, glaubst du denn nicht an ein Wiedersehen im Himmel? Da sagt er: Naja, deswegen heule ich ja gerade. In diesem Jahr, da fand irgendwo eine Ausstellung statt über Totengebräuche. Und da hat sich herausgestellt, in der gesamten Menschheitsgeschichte, da gab es noch nie eine Kultur, eine Religion oder eine Zeit ohne einen Glauben an irgendein Weiterleben nach dem Tod. Die einzige Ausnahme bildet das putzige Völkchen der Atheisten. Im Vergleich zur übrigen Menschheit eine winzige Minderheit. Das sind die einzigen, die glauben, dass mit dem Tod Sense ist. Ansonsten hat gerade in unserer Zeit der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod Hochkonjunktur. Und Erfahrungsberichte von ehemaligen Toten, die kann man auf den Büchertischen als Bestseller kaufen. Viele, wie zum Beispiel die Anthroposophen oder wie die Nina Hagen, die sind fest überzeugt, dass sie irgendwann früher schon mal in einer anderen Existenz als Mensch gelebt haben. Also ich war im Mittelalter der Pfarrer von Mantua und bin jetzt Pfarrer von Manta. Oder ich war Helferin in der Frauenabteilung von Irrsinnigen und ich bin jetzt die Frau Hella von Sinnen. Oder ich war Mönch in Tibet und bin jetzt Maus in Theos Bett. Also die Lehre von der Seelenwanderung, die sich hier ausdrückt, die stammt aus Indien, aus dem Bereich des Hinduismus. Und dort gilt übrigens die Seelenwanderung als Strafe. Bei uns besonders durch die Beatles und durch das Musical Hair eingeführt und bekannt geworden, da gilt sie mehr als eine Belohnung. In jedem Falle gilt: die Lehre von der Seelenwanderung ist ein ganz großer Betrug, ist ein tödlicher Irrtum, ist eine ganz gefährliche Irrlehre. Der ganze Reinkarnationsschwindel, der wird durch einen einzigen Satz aus der Bibel aus den Angeln gehoben. Der Satz steht im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Dort lesen wir: Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach kommt das Gericht. Und das ist nun ein Gedanke, der für viele noch schwerer zu ertragen ist als der Gedanke an den Tod. Denn wenn es wirklich ein Gericht gibt, wenn unser Leben wirklich nochmal durchgecheckt wird, wenn wir für alles, was wir getan und unterlassen haben, vor Gott Rechenschaft geben müssen, dann müssten wir uns ja jetzt darauf einstellen. Dann müsste ja unser ganzes Leben immer im Blick auf dieses Gericht gelebt werden. Dann müsste unser oberster Grundsatz nicht heißen, Hauptsache gesund, sondern Hauptsache gerettet. Dann müsste die wichtigste Frage nicht lauten, wie kriege ich mein Leben möglichst gut hin, sondern wie kriege ich das hin, dass Gott im Gericht gut zu mir ist? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und tatsächlich ist das die Hauptfrage des Lebens. Dein Leben endet einmal vor Gott. Weil aber viele Menschen dem Ernst dieser Frage nicht standhalten wollen, weil die sich vor Gott nicht verantworten wollen, weil sie den Gedanken an ein Gericht nicht wahrhaben wollen, Da haben sie sich die verschiedensten Tricks ausgedacht, um den Tod zu verharmlosen. Und die neueste Masche ist das Gerede vom schönen Tod bei den New Age Fritzen. Ich habe es schon erwähnt, es hat in den letzten Jahren eine ganze Flut von Büchern gegeben, wo Menschen, die angeblich klinisch tot waren, ihre Erlebnisse von drüben erzählen. Die reden aber alle nicht von einem ernsten Gericht, sondern die reden von einem hellen Licht. Die meisten Berichte, die laufen alle nach dem gleichen Schema ab. Ich lese euch mal einen so einen Bericht vor. Ich fand mich im Dunkeln, im Innern eines spiralförmigen Tunnels. Weit am Ende des Tunnels sah ich ein helles Licht. Da begann jemand zu mir zu sprechen, er begann mir den Sinn des Lebens zu erklären. Ich wusste nun alles und durch die Kenntnisse wurde mir unbeschreiblich leicht zumute, denn sie erfüllten mich mit Frieden und Glück. Und solche Aussagen, die werden dann als Beweis dafür genommen, dass es nach dem Tode kein Gericht gibt, sondern Licht. Also der Tod, liebe Freunde, ist schön. Ich bestreite nicht, dass es solche Erfahrungen subjektiv wirklich gibt. Aber ich bestreite, dass das Erfahrungen sind von Menschen, die tot gewesen sind. Tot ist einer, wenn er nicht mehr reanimiert werden kann, also wenn er nicht wiederbelebt werden kann. Wer hier solche Storys erzählt vom Lichttunnel und Licht und solchem Zeug, der war eben noch nicht tot. Der war dem Tod nahe. Das ganze New Age Geschwafel vom schönen Tod, das ist alles Larifari, das ist harmonischer Zuckerguss, der gegossen wird über die Härte und Wirklichkeit des Todes. Wie es die Bibel nüchtern ausdrückt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach kommt das Gericht. Das ist eine eiserne Regel. Und du tust gut daran, wenn du dich nach dieser Regel richtest. Nun sagt aber das Sprichwort, es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Und tatsächlich berichtet die Bibel an einigen Stellen von solchen Ausnahmen von Menschen, die tot waren und wieder lebendig geworden sind. Für kurze Zeit, die sind ja später dann auch wieder gestorben, aber immerhin. Und den krassesten Fall dieser Art, den erzähle ich euch heute, der steht im Johannesevangelium, Kapitel 11. Kapitel 11, es geht los mit Vers 1, es lag aber einer krank. Dieser Satz bezieht sich auf einen ganz bestimmten Menschen. Wir kennen seinen Namen, das war der Lazarus. Wir kennen die Namen seiner beiden Schwestern, das waren Maria und Martha. Wir kennen den Namen seines Wohnortes, das war Bethanien, eine halbe Stunde von Jerusalem entfernt. Aber dieser Satz, es lag einer krank, den kann man auch ganz allgemein auf die Menschheit beziehen. Überall, wo Menschen sind, ist jemand krank. Und heute muss man sogar sagen, es sind nicht nur einzelne Menschen krank, es sind ganze Völker krank. Die ganze Menschheit ist krank. Die Probleme wachsen uns über den Kopf. Alles wird immer schwieriger und immer mehr Menschen haben den Eindruck, die Welt geht kaputt, es geht auf das Weltende zu. Nun sagt aber die Bibel, dass Gott diese Welt lieb hat. Und deshalb wenden wir Christen uns immer wieder an unseren Gott und sagen, Herr, hilf bitte. Komm, hilf. Und immer wieder haben wir den Eindruck, er kommt nicht, er hört nicht, er hilft nicht. So ging es den beiden Frauen, Maria und Martha. Deren Bruder, der Lazarus, der war krank. Und weil sie wissen, dass der mit Jesus gut befreundet ist, da schicken sie an Jesus eine Botschaft. Herr, den du lieb hast, der liegt krank. Mehr sagen sie nicht. Und mehr ist auch nicht nötig. Unter Freunden, da braucht man nicht viele Worte. Der Georg Danzer, der hat mal gesagt, für mich ist ein Freund ein Typ, mit dem ich unter dem Auto liege und die Hand ausstrecke und es liegt, ohne dass ich noch sagen muss, den 13er bitte, der 13er Schraubenschlüssel in meiner Hand. So ein Freund ist unser Jesus. Maria und Martha müssen dir nicht erst umständlich erklären, was los ist. Bitte mach einen Krankenbesuch. Komm, hilf dem Lazarus. Die sagen nur, dein Freund ist krank. Und sie wissen, dass Jesus weiß, was er zu tun hat. Sie strecken sozusagen nur die Hand aus. Es ist nicht nötig, dass du im Gebet viele und große Worte machst. Es genügt, wenn du die Hand ausstreckst, wenn du Jesus eine kurze Botschaft sagst. Und es ist absolut unnötig, Jesus vorzuschreiben, wie er dir helfen soll. Du liegst sozusagen unter einem kaputten Auto, du liegst unter einem Problem, das dich belastet und bedrückt. Und du hast nicht den Durchblick. Aber Jesus hat den Überblick. Der steht über dem Problem, der hat den Schlüssel zu deinem Problem. Aber das ist eben nicht immer der 13er, sondern manchmal der 17er oder 21er. Manchmal heißt der Schlüssel zu deinem Problem 14 Tage warten. Oder 17 neue Versuche starten. Oder 21 Mal vergeben. Oder, und das ist meistens der Fall, ganz von vorne anfangen. Neugeboren werden. Beten heißt nicht, dass du Jesus vorschreibst, wie er dir hilft, sondern beten heißt, die Hand ausstrecken und warten, wie er dir hilft. Der, den du liebst, ist krank. Das ist das ganze Gebet. Das ist schon die ganze Botschaft. Die beiden Frauen machen Jesus also keine Vorwürfe, dass ihr Bruder krank ist, und sie machen ihm auch keine Vorschriften, wie er ihm helfen soll. So wie die Leute, die, sobald sie mal krank werden, Gott Vorwürfe machen und sagen, das nennst du Liebe? Wie kannst du zulassen, dass mich dieses Schicksal trifft? Du kannst mich ja gar nicht lieben. Die beiden Frauen zweifeln nicht an Gottes Liebe. Im Gegenteil, sie berufen sich noch auf seine Liebe. Der, den du liebst, ist krank. Ich habe mir auch schon x-mal den Vorwurf anhören müssen, dass gesagt wird, es gibt Leid und es gibt Schmerzen in der Welt, und das ist eben der Beweis, dass Gott die Menschen gar nicht lieb hat. Und solche Gedanken werden nicht nur von ungläubigen Spöttern ausgesprochen. Also wenn du dich vor Schmerzen auf deinem Bett krümmst oder vielleicht am Bett eines Menschen stehst, der stirbt und den du lieb hast, da kommen dir genau die gleichen Gedanken. Und du musst dich deswegen nicht schämen. Es gibt teuflische Schmerzen, die jeden Glauben zum Schmelzen bringen. Du musst nur wissen, es ist immer der Teufel, der dich an Gottes Liebe zweifeln lässt. Ich kann dir nur raten, halte dich an das, was Gott sagt. Und Gott sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Jesus liebt dich, auch wenn du krank bist. Jesus liebt dich, auch wenn du arbeitslos bist. Jesus liebt dich, auch wenn du hoffnungslos bist. Jesus hört dein Gebet, auch wenn er es anders beantwortet, als du dir das denkst. Als das Gebet der Schwestern bei Jesus ankam, war Jesus weit weg. Sein Ziel war möglichst weit weg von Jerusalem. Aus der Gegend kam er nämlich gerade, und dort hatten die Leute gerade erst versucht, ihn zu steinigen. Steinigen heißt, dass eine aufgebrachte Volksmenge Steine nimmt und dich zusammenschmeißt wie so ein räudigen Hund. Also wenn dir das bevorsteht, dann weißt du, was Todesangst ist. Jesus wusste, was Todesangst ist, längst bevor sein Freund Lazarus sich zum Sterben in sein Bett legte. Denke nicht, dass Jesus deine Ängste nicht kennt. Der hat sie alle längst vor dir schon kennengelernt. Der Todesgefahr war Jesus gerade entwischt, und da trifft ihn die Nachricht, Lazarus, dein Freund, ist krank. Also auf Deutsch, komm zurück nach Bethanien. Wir warten auf dich. Jesus stoppt sofort seine Flucht, aber er kehrt nicht sofort um, er wartet noch 2 Tage. Und als er dann seinen Jüngern mitteilt und sagt, Leute, Kommando kehrt, wir gehen zurück nach Britannien. Da gehen die natürlich auf die Barrikaden, sagen, bist du wahnsinnig? Vor ein paar Tagen wollten dich die Menschen dort steinigen, jetzt willst du dorthin? Das ist ein glatter Selbstmord. Jesus lässt sich nicht beirren. Es geht ja Jesus nicht darum, dass er seine Haut vom Tod rettet, sondern er will ja den Lazarus vom Tod retten. Denn er weiß inzwischen, dass der Lazarus gestorben ist. Ich weiß nicht, woher Jesus das weiß. Er weiß es. Er ist ja allwissend. Er weiß alles. Er weiß, dass er gestorben ist, und das möchte er jetzt den anderen Jüngern schonend beibringen. Indem er zu ihnen sagt, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Daraufhin sagen die Jünger einwandfrei, wenn er schläft, geht's bald wieder gut, Schlaf ist gesund. Es ist ja üblich, dass wir vom Sterben, vom Einschlafen sprechen. Das klingt nicht so brutal, das klingt irgendwie freundlicher. Wir haben es ja heute mit dieser Verschleierung zu einer unwahrscheinlichen Meisterschaft gebracht. Im Golfkrieg, da sah man zum Beispiel im Fernsehen die Raketen durch die Luft fliegen, da gab es einen großen Feuerball. Aber die Köpfe der Kinder, die dabei abgerissen worden sind, die hat man uns nicht gezeigt. Es hieß nur, es gab Verluste an Material und an Menschen. Aber ab irgendwann kann man die Wahrheit über den Tod nicht mehr mit zarten Worten ausdrücken. Und als die Jünger nicht kapieren, dass Jesus nicht vom Mittagsschlaf, sondern vom Todesschlaf spricht, Vers 14, da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. So, jetzt war es raus und jetzt gehen sie zurück nach Britannien. Und dort stellt sich heraus, Jesus liegt schon seit 4 Tagen im Grab. Die Tür zu seinem Grab ist schon seit 4 Tagen zugeschlossen. Hier passt kein 13er Schlüssel mehr. Hier ist alles zu spät. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, das, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Maria spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, Herr, ja. Ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Glaubst du das? Das ist die entscheidende Frage in dieser Geschichte und auch die entscheidende Frage an dich heute Abend. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wenn du das glaubst, dann hast du auch keine Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus Wunder tut, dass er Tote auferweckt. Dass er in deinem Leben Wunder tut, dass er dein Leben, das dich vielleicht anstinkt, neu machen kann. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern nur ein guter Freund oder ein guter Mensch oder sowas, dann bröckelt dein übriger Glaube dahin wie so eine Brücke, der man einen Pfeiler weggerissen hat. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann hast du kein Recht, dich einen Christen zu nennen. Es dreht sich alles um diese Frage, glaubst du das? Die Martha sagt, ja, Herr, ich glaube. Da kommt die Maria dazu. Als Jesus sieht, wie die heult, da packt ihn der Zorn. Über die Gemeinheit des Todes und was die Menschen da für ein Theater drum machen. Jetzt kommt Jesus in Fahrt, er fährt die Leute an, sagt, nur sagt mal, wo habt ihr ihn denn eigentlich hingelegt? Und sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh es dir an. Und nun sieht Jesus das Grab seines Freundes. Da kommen auch ihm die Tränen. Jesus war eben nicht nur wahrer Gott, er war auch wahrer Mensch. Er heult, wie jeder von uns heult, wenn er einen guten Kumpel beerdigen muss. Und da packt Jesus wieder der Zorn und er tritt vor das Grab. Das ist eine Höhle gewesen, wo ein Stein davor gelegen hat. Vers 39, und Jesus sprach, hebt den Stein weg. Sagt zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er hat 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das hier herumsteht, habe ich geredet, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Glaubst du das? Für die Menschen des 18. Jahrhunderts, da war dieses Bibelkapitel ein rotes Tuch. Dafür waren die zu aufgeklärt. Einer der berühmtesten Philosophen von damals, der Spinoza, der hat gesagt, ich würde mein ganzes System daran geben, wenn ich das glauben könnte. Na und du? Lebst du geistig noch im 18. Jahrhundert? Hängst du immer noch an der Philosophie eines Marx aus dem 19. Jahrhundert? Oder bist du schon abgefahren auf der Philosophie des New Age vom 20. Jahrhundert? Keiner kann uns sagen, ob es nochmal ein 21. Jahrhundert geben wird. Aber die Bibel sagt uns, es gibt eine Auferstehung. Irgendwann am jüngsten Tag, wenn der Laden geschlossen wird und Jesus wiederkommt, da wird auf unseren Friedhöfen aufgeräumt. Als erstes wird Jesus seine Freunde, die Christen, auferwecken. Wirst du da dabei sein? Die anderen müssen natürlich auch alle raus. Beim Morgenappell zur Ewigkeit, da kann keiner in seiner Koje liegen bleiben und so tun, als ob ihn der Appellruf nichts anginge. Gelüpft werden alle, raus müssen alle. Auferstehen werden alle. Und dann kommt für alle das Gericht. Und die einen dürfen ihre Ewigkeit mit Jesus verbringen. Das ist der Himmel. Und die anderen müssen ihre Ewigkeit außerhalb von Jesus verbringen. Und das ist die Hölle. Und die Frage ist, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Du, ich erzähle dir hier keine kitzlichen Friedhofsstories, um dich auf das Science-Fiction-Programm im Fernsehen heute Abend vorzubereiten. Ich erzähle dir die Geschichte von dem auferweckten Lazarus, um dich auf deine Auferstehung vorzubereiten. Ich mache mir nicht die Mühe, dir hier diese Totenauferstehung zu erklären, da gibt es nichts zu erklären. Ich mache dich nur darauf aufmerksam, dass der Lazarus keine Storys ablässt, was er drüben gesehen hat oder gehört hat oder ob da was los war. Das Einzige, was wir erfahren, ist, dass der Mann gehörig gestunken hat, weil er schon 4 Tage in der Kiste war. Ob 4 Tage Verwesung oder 40, ob 400 Jahre oder 4000, das spielt für Jesus überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was für dich nach deinem Tod noch eine Rolle spielt, ist die Frage, ob du an Jesus geglaubt hast. Daran entscheidet sich dein ewiges Schicksal und deswegen frage ich dich, hast du dich schon für Jesus entschieden? Nach dem Tod wirst du nur dann zum Leben auferstehen, wenn du schon vor dem Tod zum Leben auferstanden bist. Weißt du, von Natur aus, sagt die Bibel, so wie wir zunächst mal sind, da sind wir alle tot in unseren Sünden. Wir haben alle von Natur aus keine Beziehung zu Gott. Wir haben für ihn kein Herz, wir haben für ihn keine Zeit, wir brauchen ihn nicht, wir leben ohne ihn. Und diesen Zustand nennt die Bibel tot. Tot bist du, wenn du keine Beziehung zur Umwelt hast. Und tot gegenüber Gott bist du, wenn du keine Beziehung zu Gott hast. Und in diesem Todeszustand befinden wir uns alle. Bis zu dem Moment, wo Jesus in unser Leben tritt und sein Machtwort spricht, wie hier vor dem Grab des Lazarus. Heute ruft Jesus dich raus aus dem Grab deiner Schuld, aus der Gruft deiner Sünde, aus dem Versteck deiner Vorurteile, aus der Höhle deiner Hoffnungslosigkeit. Selbst wenn du keine Hoffnung hast für dich, Jesus hofft für dich. Selbst wenn dich dein Leben anstinkt, Jesus kann dein Leben neu machen. Wenn er den nach Verwesung stinkenden Lazarus rund erneuert hat, da hat er es auch drauf, dich neu zu machen. Und dann geht es wieder rund in deinem Leben. Glaubst du das? An die Auferstehung der Toten glauben. Das heißt nicht nur glauben, dass du nach deinem Tod auferstehst, sondern dass vor dem Tod Jesus zu dir steht. Jesus sagt hier in diesem Bibelabschnitt, ich bin die Auferstehung. Die Auferstehung ist also nicht ein Ereignis, nicht nur ein Ereignis, was irgendwann mal stattfindet, sondern die Auferstehung ist eine Person, die jetzt da ist. Der auferstandene Jesus ist jetzt hier und fragt nach dir.